Schalimar, der Narr von Salman Rushdie. Ein Epos zwischen Kaschmir und Kalifornien. Gelesen von Gerd Heidenreich. Ein Hörbuch-Podcast von Bayern 2. Teil 7.
Anderthalb Jahre wartete Schalimar der Narr in Los Angeles Landeszentralgefängnis für Männer in der Budget Street auf seinen Prozessbeginn. Er wurde von den übrigen Gefangenen getrennt und in der Sektion 7000 untergebracht, die allein öffentlich bekannten Insassen vorbehalten war. Er trug Fußfesseln, nahm seine Mahlzeiten in der Zelle ein und erhielt wöchentlich 3 Stunden körperliche Ertüchtigung zugeteilt. In den ersten Wochen seiner Haftzeit war er über die Maßen verstört, schrie nachts oft laut auf und beklagte sich über einen weiblichen Dämon, der in seinem Kopf spuke und heiße Speere in sein Hirn stoße. Man stellte ihn unter Selbstmordüberwachung und verabreichte ihm hohe Dosen des Beruhigungsmittels Xanax. Die Anklagejury war der Auffassung, dass ihn die besonderen Umstände dieses Falls zu einem Kandidaten für die Todesstrafe machten. Sollte er schuldig gesprochen werden, würde er daher wohl eine tödliche Injektion erhalten, falls er sich nicht für die Gaskammer entschied, die, so vom Betroffenen gewünscht, als Alternative angeboten wurde. Nach dem Bombenanschlag auf das World Trade Center in New York, den man 8 Jahre später den ersten Anschlag nennen sollte, saß er seinem Anwalt in einem miefigen Schutzraum gegenüber und äußerte Bedenken um seine Sicherheit. Selbst in einem Hochsicherheitstrakt mit Einzelzellen konnte es gefährlich werden für einen Muslim, der vom Staat als professioneller Terrorist angeklagt wurde. Der Fall Volk gegen Norman Sher Norman kam 6 Monate später vor dem Landgericht von Los Angeles im San Fernando Valley Government Center in Van Nuys mit Stanley Weisberg zur Verhandlung. Wegen der angespannten Atmosphäre nach dem Vorfall in Lower Manhattan galten für das Gericht beispiellose Sicherheitsbedingungen. In einer Polizeiaktion, die an die Autokolonne des Präsidenten erinnerte, wurde Schalimar der Narr jeden Tag in Handschellen und Ketten von einem weißen Panzerwagen gebracht und wieder abgeholt. Straßensperren, 2-Rad-Eskorte, Scharfschützen auf den Dächern, eine Kolonne von 11 Fahrzeugen. »Wir wollen hier schließlich keine Situation wie mit Jack Ruby«, zitierte die Presse Willie Williams, den neuen Polizeichef der Stadt, und bezog sich dabei auf den Mörder des Kennedy-Attentäters Harvey Lee Oswald. »Womit ließe sich«, fragte ein Journalist, »der Aufwand vergleichen?« Ungerührt antwortete Williams, »bei Arafat gehen wir auch so vor.« Das Gericht bestellte 500 Leute zum Jurydienst. Um einen fairen Prozess zu gewährleisten, bat man alle 500 Kandidaten, einen 100-seitigen Fragebogen auszufüllen und auf der Grundlage dieser Fragebögen und der üblichen Befragung durch das Gericht wurden 12 Geschworene und 6 Vertreter benannt. Tillerman hatte eine junge Jury mit weiblicher Mehrheit favorisiert. Er hielt sich für einen Kenner der menschlichen Natur, war aber fraglos ein Stammtischphilosoph der durchschnittlichen, desillusionierten Sorte. Seiner Ansicht nach besaßen junge, sich selbst gewöhnlich für unsterblich haltende Leute weniger Respekt vor dem menschlichen Leben, weshalb sie sich Mördern gegenüber nicht allzu rachsüchtig zeigten. Außerdem, dies war der Grund, weshalb er ein weibliches Übergewicht in der Jury haben wollte, handelte es sich bei Schalimar dem Narren um einen höchst attraktiven Mann, der eine tragische Geschichte von Herzschmerz und Verrat zu erzählen hatte. Zwar gehörte das Verbrechen aus Leidenschaft in Kalifornien in keine eigene Rechtskategorie, doch konnten solch mildernde Umstände nur der Verteidigung dienen. »Eine Frau, meine Mutter«, schrieb Kaschmirer, »starb für das Verbrechen, dich verlassen zu haben. Ein Mann, mein Vater, starb dafür, dass er sie aufnahm. Dein Egoismus, dein erstaunlicher Egoismus, der die Ehre höher wertete als ihr Leben, hat dich 2 Menschen umbringen lassen. Du hast deine Ehre in ihrem Blut gebadet, aber reingewaschen hast du sie damit nicht, denn jetzt ist sie blutig. Du wolltest sie auslöschen, aber du hast versagt. Niemanden hast du umgebracht. Hier bin ich. Ich bin meine Mutter und mein Vater.« Ich bin Maximilian Ophüls und Boni Kaul. Und du bist nichts. Weniger als nichts. Ich zermalme dich unter dem Absatz meines Schuhs. Sie beschloss, dass es an der Zeit war, aus ihrer Wohnung auszuziehen, und so kehrte sie in das große Haus am Mulholland Drive zurück, um von nun an mit dem Geist ihres Vaters zusammenzuleben. Im Schoß des Luxus führte Kashmira ein ziemlich zurückgezogenes Leben. Das Personal war mit seinen Aufgaben vertraut, weshalb der Haushalt sich gleichsam von selbst führte. Dreimal am Tag stand Essen auf dem Tisch, zweimal die Woche wurde ihr Bett frisch bezogen. Die schwer bewaffneten Sicherheitskräfte von Jerome, der Firma für Risikoberatung, gingen wortlos ihren Aufgaben nach und erstatteten täglich dem zuständigen geschäftsführenden Vizepräsidenten Bericht. Die Tagesschicht konzentrierte ihr Augenmerk auf Vorder- und Hintereingang in der Umfassungsmauer, während die zahlreiche besetzte Nachtschicht das Gelände mit Hilfe von Nachtsichtbrillen kontrollierte, wobei die Strahlen ihrer Taschenlampen das Haus wie einen Kinopalast am Abend einer Premierenfeier aussehen ließen. Es war nicht nötig, dass Kashmira ihnen Befehle gab. Sie dagegen erteilten ihrerseits Anweisungen, etwa derart, wie Kashmira den Panikraum zu nutzen habe. Eigentlich der ziemlich langgezogene, meist leere und begehbare, für die Garderobe eines Filmstars gedachte Wandschrank, in dem sie ihre wenigen, unpassend glamourösen Kleider aufbewahrte. Oder wie wichtig es sei, dass sie, sollte das Sicherheitssystem versagen, sich gar nicht erst mit dem Eindringling anlegte. »Spielen Sie nicht die Heldin, Madam«, sagte einer der Jerome-Leute. »Schließen Sie sich hier in das Ankleidezimmer ein und überlassen Sie uns alles Nötige.« Manchmal wachte sie mitten in der Nacht auf und hörte eine Männerstimme das Lied einer Frau singen. Sie brauchte stets einige Augenblicke, um zu begreifen, dass sie einer Erinnerung lauschte. In einem verzauberten Garten sang ein Mann, der sie liebte, ein melodiöses Lull. Habakkuk hatte ursprünglich Sohn geheißen, was Mond bedeutet. Sie lebte vor 400 Jahren in einem Dorf namens Chandrahar, mitten zwischen Safranfeldern und Chinarbäumen. Als Yusuf Shah Chak, der spätere Herrscher von Kaschmir, eines Tages an ihrem Dorf vorbeikam, hörte er Sohn singen und verliebte sich in sie. Als sie heirateten, änderte sie ihren Namen. 1579 erhielt Yusuf Shah dann vom Herrscher Akbar den Befehl, nach Delhi zu kommen, und als Yusuf dort eintraf, wurde er verhaftet und eingesperrt. »Komm und tritt durch meine Tür, mein Juwel«, sang Habakkuk allein in Kaschmir. »Warum meidest du den Pfad zu meinem Haus?« »Meine Jugend ist erblüht«, sang sie. »Dies ist dein Garten. Komm und erfreue dich daran.« »Dass du gegangen bist, war ein schwerer Schlag für mich, o du Grausamer. Ich hege meinen Schmerz.« »Juwraj«, dachte sie, »verzeih mir. Ich selbst stecke auch in einer Art Gefängnis.« Sie schwamm im Pool, nutzte ihren privaten Fitnessraum, trainierte daheim mit einer neuen Trainerin, obwohl sie wusste, dass sie dadurch ihre Freundin verletzte, die jahrelang mit ihr trainiert hatte. Und dreimal die Woche spielte sie Tennis auf eigenem Platz mit einem Tennisprofi. Wenn sie das Gelände verließ, dann nur, um zu kämpfen oder zu schießen. Mit den Monaten wurde ihr Körper fester und härter. Die straffe Haut legte Zeugnis von ihrem erbarmungslosen Regime ab, der mönchischen Askese einer reichen Frau sowie der wachsenden Stärke ihres selbstverleugnenden Willens. Nach einem mit Bogenschießen, Boxen oder diversen Kampfsportarten verbrachten Tag oder einer Fahrt zu Saltzmans Schießstand kam sie heim und zog sich wortlos in ihren Flügel zurück, wo sie Briefe schrieb, ihren Gedanken nachhing und abgeschieden lebte, während draußen die Kampfhunde an der Leine möglichem Ärger nachspürten, während die Suchscheinwerfer suchten und Männer mit Nachtsichtbrillen über das Gelände streiften. Sie wohnte nicht mehr in Amerika. Sie lebte in einem Kampfgebiet. Der Bote, der die Vorladung brachte, in der sie aufgefordert wurde, bei der Verhandlung gegen den Mörder ihres Vaters als Zeugin der Anklage zu erscheinen, wurde am Tor zum Anwesen abgefangen und von Frank zu ihrem Quartier begleitet, demselben Jerome-Mitarbeiter, der ihr das Nachtglas geliehen hatte. »Das hier ist für Sie, Ma'am.« »Da musste ihr jemand einen Streich spielen«, dachte sie. Aber das stimmte nicht. Die Briefe fielen auf ihre Urheberin zurück. Sie waren wichtige Beweisstücke in William Tillermans Fall, und er wollte sie dazu befragen. Tillerman hatte einen Therapeuten namens E. Prentice Shaw aufgespürt, der eine diagnostische Methode entwickelt hatte, die bei Opfern einer Gehirnwäsche Anwendung fand. Zur Methode gehörte das Abfragen einer Checkliste, mit deren Hilfe eine Art psychologisches Profil erstellt werden konnte. Es war durchaus bekannt, dass sich die Führer der Hamas im Nahen Osten psychologische Profile erstellen ließen, nach denen sie ihre Märtyrerkandidaten aussuchten. »So geht es eben zu in dieser Zeit, in der wir leben«, argumentierte Tillermann vor Gericht. »Eine Zeit, in der unsere unsichtbaren Feinde wissen, dass nicht jeder ein Selbstmordattentäter, nicht jeder ein Killer sein kann.« Psychologie war wichtig. Charakter war Schicksal. »Da oben im Himalaya heißt es jeder gegen jeden, meine Damen und Herren. Die indische Armee gegen von Pakistan unterstützte Fanatiker. Wir haben Männer ausgeschickt, um die Wahrheit herauszufinden, und die Wahrheit haben sie uns mitgebracht.« »Sie wollen diesen Mann kennenlernen, meinen Mandanten?« »Die Verteidigung wird Ihnen berichten, wie sein Dorf von der indischen Armee vernichtet wurde. Man hat es dem Erdboden gleichgemacht. Sämtliche Gebäude wurden zerstört. Den Leichnam seines Bruders warf man der Mutter vor die Füße, die Hände hatte man ihm abgehackt. Dann wurde seine Mutter vergewaltigt und ermordet. Sein Vater dahingemetzelt. Anschließend hat man seine Frau getötet. Seine geliebte Frau, die beste Tänzerin im Dorf, Kaschmirs größte Schönheit. Um zu begreifen, was das bedeutet, werden Sie kein psychologisches Profil brauchen, meine Damen und Herren Geschworenen. So etwas könnte die Besten unter uns um den Verstand bringen. Und genau das war er, einer der Besten unter Ihnen, ein Star in seiner Truppe umherziehender Schauspieler, ein Komödiant des Hochseils, ein Artist, auf seine Art berühmt, Shalimar der Narr. Eines Tages dann ging die Welt in die Brüche und mit ihr sein Verstand. Das ist genau die Art Mensch, die sich ein Marionettenspieler aussucht. Das ist die Art Verstand, die auf Hexerei anspricht. Sein Bild von der Welt war zerbrochen. Und so wurde ein neues für ihn gemalt, Pinselstrich um Pinselstrich. Wie der Mann in dem Film schon sagte, den Sie in Richter Weisbergs Gerichtssaal nie zu sehen bekommen werden, die werden nicht bloß einer Hirnwäsche unterzogen, die werden regelrecht chemisch gereinigt. Sie sehen einen Mann vor sich, gegen dessen ganzes Dorf eine Bluttat verübt wurde, die er nicht rächen konnte. Eine Bluttat, die ihn um den Verstand gebracht hat. Und wenn ein Mensch seinen Verstand verliert, können andere Kräfte in ihn eindringen und ihn formen. Und so wurde seine Rachlust gepackt und in die gewünschte Richtung gelenkt. Nicht auf Indien, sondern hierher auf Amerika, auf ihren wahren Feind, auf uns. Wie Larry Tanizaki seiner Kollegin Janet Mienkiewicz versprochen hatte, platzte die Manchurian-Blase. Und sie platzte an dem Tag, an dem Kaschmira Ophüls von der Verteidigung aufgerufen wurde. Eine Zeugin der Gegenseite aufzurufen, ist stets ein gewagtes Spiel. Und Tillermans Entscheidung, das Ophüls-Mädchen vorzuladen, war in Tanizakis Augen eine schwache Wahl. Eine Wahl, die bewies, was für ein wackeliges Kartenhaus er aufgebaut hatte. Im Kreuzverhör durch Janet Mienkiewicz verriet Kaschmira, was Shalimar der Narr seinem Anwalt verschwiegen hatte, was Tillermans Nachforschungen nicht entdeckt hatten, was die Besetzer in Pachigam nicht wussten und die Yambasals in Shirmal nicht erzählen würden. Eine einzige kurze Aussage, mit der Gelassenheit einer Scharfrichterin vorgebracht, bedeutete das Aus für die Verteidigung. »So ist meine Mutter nicht gestorben«, sagte sie. »Meine Mutter starb, weil der Mann, der auch meinen Vater getötet hat, ihr den schönen Kopf abschnitt.« Sie drehte sich zu Shalimar dem Narren um, und er verstand nur zu genau, dass sie keine Worte brauchte, um ihm zu sagen, »Jetzt habe ich dich umgebracht.
Jetzt steckt mein Pfeil in deinem Herz. Und ich bin zufrieden. Wenn der Augenblick deiner Hinrichtung naht, werde ich kommen und zusehen, wie du stirbst.
Am Tag nach seiner Verurteilung wurde Shalimar der Narr auf dem Landweg ins kalifornische Staatsgefängnis von St. Quentin gebracht, da sich dort die Todeszellen für männliche Gefangene befanden. Die Nacht war im AC etwas ruhiger als der Tag. Erst hörte man noch ein wenig Geschrei, aber nach der 1-Uhr-Inspektion wurde es ruhiger. Um 3 Uhr morgens war es fast friedlich. Shalimar der Narr lag auf seinem Stahlbett und versuchte, das Plätschern des Muscadon heraufzubeschwören, versuchte sich an den Geschmack von Pandit Pyarelal Kauls Gushtaba, Rogan Josh und Firni zu erinnern, versuchte, an seinen Vater zu denken, wenn du mich doch noch in deiner hohlen Hand halten könntest. Abdullah hatte versprochen, nach dem Tod als geflügeltes Geschöpf wiederzukehren. Aber Shalimar der Narr hatte nie danach Ausschau gehalten, ob irgendwo ein völlig unmusikalischer Wiederhopf herumhüpfte, denn er hatte den menschlichen Löwen an seinem Vater geliebt und nicht irgendeinen bescheuerten orangefarbenen Vogel. Er beschwor die Erinnerung daran herauf, wie sein Vater Vögel unter seiner Haut fand. Doch das Gesicht seines Vaters verschwamm und wurde zum verzerrten Gesicht eines anderen Vogelfinders, zu dem von Maximilian Ophüls. Shalimar der Narr wandte den Blick ab. Seine Brüder traten in die Zelle, um Hallo zu sagen. Sie sahen so verwackelt aus wie Amateurfotos und verschwanden bald wieder, genau wie Abdullah. Der Muscadon verrann und der Geschmack der Köstlichkeiten des Wasan wurde zum gewohnten, bitteren, blutfleckigen Scheißgeschmack, an den er sich im Laufe der Jahre gewöhnt hatte. Plötzlich ertönte ein zischendes Geräusch und die Zellentür schwang auf. Rasch sprang er von der Pritsche und harrte, leicht vornübergebeugt, der Dinge, die da kommen mochten. Niemand trat ein. Doch er hörte das Geräusch rennender Füße. Männer in Gefängnistracht hasteten über die Flure. Ein Ausbruch, begriff er. Noch konnte er kein Gewehrfeuer hören, aber das würde sich bald ändern. Wie gebannt von der leeren Fläche starrte er auf die offene Zellentür. Dann stand die riesige Gestalt des Gangsterbosses im Türrahmen. »Ziehst du es vor, in diesem Etablissement zu bleiben?« fragte der Boss. »Falls nicht, wir haben gerade für einen vorgezogenen Entlassungstermin gesorgt.« Shalimar der Narr fragte nicht, wie sie die Türen aufbekommen hatten. Das Gefängnis verfiel, und vielleicht waren einige Wärter bestechlich. Es kümmerte ihn nicht. Er lief. Sie hatte die Nachricht vom Gefängnisausbruch gehört. Alle hatten die Nachricht gehört. Juvraj hatte sie besorgt aus Kaschmir angerufen. Sie solle die Leute von Jerome anrufen und die frühere, höhere Sicherheitsstufe zurückverlangen, hatte er gesagt. Dieser Mann, dieser Norman, war skrupellos. Und 2 Wachposten, einer am Tor und einer, der das Anwesen mit einem Schäferhund kontrollierte, würden vielleicht nicht genügen. »Nicht mal, wenn der Schäferhund Achilles heißt«, fragte sie, »nicht mal, wenn der größte Kämpfer der Geschichte in Gestalt eines Hundes über meinen Rasen läuft.« Er lachte nicht. »Ich meine es ernst«, sagte er. Sie rief nicht an. Shalimar der Narr war Geschichte, ein Mann von gestern. Sie hatte ihn bereits getötet. Und vor Geistern kannte sie keine Angst. Auch hatte sie es nicht eilig, sich wieder in die Fänge der Hochsicherheit zu begeben. Niemand, der 6 Jahre im Todestrakt verbracht hatte, blieb lange auf freiem Fuß. Soll er frei herumlaufen? Er war mehrere 100 Meilen weit fort, und man würde ihn gewiss bald wieder einfangen. 2 Stunden später wachte sie auf. Der Fernseher lief noch. Das ungegessene Popcorn lag auf der Steppdecke verstreut. Sie machte sauber, stellte die Schale auf den Boden und schaltete mit der zentralen Fernbedienung den Fernseher und das Licht aus. »Verdammt«, dachte sie, »jetzt kann ich wieder nicht einschlafen. Vielleicht sollte sie ein Buch lesen. Vielleicht sollte sie aufstehen, spazieren gehen und Frank Hallo sagen, ihrem Risikoberater, der die Nacht mit dem Hund im Garten verbrachte. In Kaschmir war es schon Nachmittag. Vielleicht sollte sie Juvraj anrufen. Sie wusste nicht, was sie wollte. Morgen würde wieder ein schöner Tag anbrechen, hier im Paradies, in der Stadt der knallharten Engel. Sie wollte schlafen. Als der Alarm losging, warf sie einen Blick auf den in die Wand neben ihrem Bett eingelassenen Monitor. Die Meldung kam weder vom Tor noch von der Umfassungsmauer. Jemand war im Haupthaus durch den Lichtstrahl gelaufen. Die Bediensteten hatten sich für die Nacht zurückgezogen. Das Personal wohnte in Quartieren auf der anderen Seite des Rasens. Man wusste, dass sie ihre Einsamkeit schätzte und hätte ihren Flügel nicht betreten, ohne ihr vorher Bescheid zu geben. Entsprechend strikte Anweisungen waren erteilt worden. Sie bewegte sich rasch, schnappte sich Jeans und Sweatshirt und lief zum begehbaren Wandschrank ihrem Ankleidezimmer. Ein zweiter Alarm wurde ausgelöst, wieder im Haus, näher am Schlafzimmer. Wie konnte das geschehen, fragte sie sich. Die Lichtschranken entlang der Umfassungsmauer ließen sich nicht umgehen. Wer es auch war, musste also durch das Haupttor gekommen sein. Und das sollte unmöglich sein. Es sei denn, der Wachposten am Tor war ausgeschaltet, war bewusstlos geschlagen oder getötet worden, und zwar so schnell, dass er keinen Alarm auslösen konnte. Und dann musste der Eindringling einfach das Tor geöffnet haben und hereinspaziert sein. Und der Schäferhund? Achilles, ihr Schäferhund im Garten, den sie, trotz der keine Haustierklausel, ein wenig ins Herz geschlossen hatte? War der mächtige Achill auch erschlagen? Der mächtige Achill und sein Kumpel Frank? Lagen sie auf dem Rasen? Pfeile in den Kehlen? Denn das mit der Ferse hatte sie nie ernst genommen. Man zielte besser auf die Kehle. Bei der Kehle ging man auf Nummer sicher. Sie wusste, sie benahm sich etwas hysterisch. Und die Nachwirkungen des Chardonnay pochten hinter ihren Schläfen. Da war der Schlüssel zum Schrank, in dem sie die Waffen aufbewahrte. Da waren die Pfeile und der goldene Bogen. Sie sollte die Tür zum Ankleidezimmer abschließen, die gepanzerte Tür, und diesen Knopf da drücken, der die Polizei rief. Hier in der Wand war ein weiterer Monitor. Ein dritter Alarm wurde ausgelöst. Er wollte sie wissen lassen, dass er kam. Er war lautlos an den Wachen vorbeigekommen, aber jetzt, da er die Männer ausgeschaltet hatte, wollte er, dass sie Bescheid wusste. Auf dem Mulholland Drive patrouillierten ständig Streifenwagen, aber die würden es nicht rechtzeitig zu ihrem Haus schaffen. Trotzdem drückte sie den Polizeiknopf. Dann öffnete sie den Schrank mit den Sicherungen für diesen Teil des Gebäudes und legte den Hauptschalter um. Auf dem Regal lag ihre Nachtbrille, sie setzte sie auf. Es war eine Weile her, seit sie regelmäßig mit Pfeil und Bogen geübt hatte oder zu Saltzmans Schießstand gefahren war. Ihre Schüsse gingen gern ein wenig daneben. Der Bogen war die Waffe ihrer Wahl. Sie sollte die Tür ihres Schutzraums abschließen und auf die Polizei warten, das wusste sie. Aber irgendwas war am Grab ihrer Mutter in sie gefahren. Und dieses Etwas hatte jetzt das Sagen, und sie würde nicht widersprechen. Sie nahm einen Pfeil aus dem Köcher und ging in Position. Die Tür des nachtschwarzen Raumes wurde geöffnet, und ihr Stiefvater kam herein, ein Messer in der Hand. Nicht das Messer, das ihre Mutter getötet hatte, auch nicht das Messer, das ihrem Vater das Leben genommen hatte, sondern ein drittes Messer, eine jungfräuliche Klinge, ihr stummer Stahl allein für sie gedacht. Sie war bereit. Sie dachte an das Ende ihrer Mutter in der Nähe der Gujar-Hütte, heißes Essen auf dem Herd. Dachte an die blutige Glastür, an der ihr Vater herabgeglitten war. Sie war Eis, nicht Feuer. Und auch sie hielt eine lautlose Waffe in der Hand. Sie würde nur einen Schuss haben, mehr nicht. Einen zweiten würde er ihr nicht gewähren. Und jetzt war er im Schlafzimmer. Sie spürte, wie er hereinkam. Und dann sah sie ihn durch die Nachtbrille an der offenen Tür zum Wandschrank vorbeigehen. Plötzlich verharrte er. Und sie wusste, er hatte gespürt, dass etwas im Dunkeln nicht stimmte. Also ging er von Angriff zur Verteidigung über, schaltete vom Modus des unerbittlichen Jägers auf die selbsterhaltende Vorsicht des Gejagten um. Er wandte den Kopf, kniff die Augen zusammen und versuchte, sie aufzuspüren, die Stelle zu entdecken, an der sich die Dunkelheit zu einer anderen Schwärze verdichtete. Die Kakophonie der Alarmsirenen erfüllte die Luft. Darunter mengte sich das laute Jaulen der näher kommenden Streifenwagen. Er ging auf das Ankleidezimmer zu. Sie war bereit. Sie war kein Feuer. Sie war Eis. Der goldene Bogen war so weit wie nur möglich gespannt. Sie spürte die straffe Sehne an den geöffneten Lippen, spürte den Pfeilschaft an den zusammengebissenen Zähnen. Eine letzte Sekunde verstrich, dann atmete sie aus und ließ los. Sie konnte ihn unmöglich verfehlen. Es gab keine zweite Chance. Es gab keine India. Es gab nur Kashmira und Shalimar den Narren.
Shalimar, der Narr von Salman Rushdie. Teil 7. Gekürzte Lesung in 7 Folgen mit Gerd Heidenreich. Regie Cornelia Zetsche. Produktion Bayerischer Rundfunk 2006. Redaktion Kirsten Böttcher und Judith Heidkamp. Der von Bernhard Robben ins Deutsche übertragene Roman ist im Rowohlt Verlag erschienen.
Lust auf mehr Literatur im Ohr? Wir empfehlen den Bayern 2 Podcast Lesungen.
Warum riefen Sie Freiheit, Demokratie? Was sollte das bedeuten?
Sie hatte kein Geräusch von ihr gehört. Esther schlief bestimmt noch, aber dieser Schlaf schien verdächtig.
In meiner Kindheit fuhren meine Eltern gelegentlich die eine Stunde von Long Island nach New York, um mit meiner Schwester und mir ins Theater oder in ein Museum zu gehen.
Mit Neuentdeckungen, Bestsellern und Klassikern. Kostenlos abonnieren und keine Folge verpassen. Lesungen in der ARD-Audiothek.